Guten Morgen. Sollte sich jemand von euch erinnern, dass ich das letzte Mal, als ich hier stand, etwas von einem Predigt-Nachgespräch gesagt habe? Ich habe es nicht vergessen, nur verschoben. Das Thema steht auf dem Zettel: der beständige Kampf des Volkes Gottes. Des Volkes Gottes. Deshalb und nicht nur Gemeinde, weil auch im Alten Testament eben Verfolgungen stattgefunden haben. Vor einiger Zeit war im monatlichen Gebetskalender von Oben Doors von einem Pastor die Rede, der seine Gemeinde durch Bibelstudien auf Verfolgung vorbereiten wollte. Und dieser Gedanke hat mich bis zum heutigen Tag nicht losgelassen. Ich habe mich gefragt, wie würde es uns gehen, wenn wir, und wir leben ja in einer schnelllebigen Zeit, sozusagen von heute auf morgen angegriffen werden würden, weil wir an Jesus Christus glauben. Als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, da habe ich so etwas wie einen Aha-Moment erlebt, eigentlich zwischen einem Aha-Moment und einem leichten Schock. Seit fast 50 Jahren lese ich die Bibel und das war gut so natürlich. Ich bin auch keiner Irrlehre auf den Leim gegangen. In all den Jahren, wo ich das Wort Gottes verkündigt habe, habe ich es mit bestem Wissen und Gewissen wahrhaftig getan, und doch habe ich etwas nicht so richtig gesehen, vor allen Dingen nicht richtig bewertet. Zwei Zitate bringen das auf den Punkt. Große Teile der Bibel sind ohne den Hintergrund früherer oder kommender Martyrien gar nicht zu verstehen. Und das zweite Zitat: wir haben zu viele Bibeltexte aus der Verfolgungs- und Leidensthematik herausdestilliert und damit verharmlost und müssen neu lernen, sie auf diesem Hintergrund zu verstehen. Das hat mich getroffen. Die Konsequenz daraus ist der Entschluss, eine neue Predigtreihe mit euch zu beginnen. Dafür unterbreche ich den Gang durch den Thessalonikerbrief ab und an. Geplant war eigentlich, dass wir das abends in einem Bibelstudien-Themenreihe machen, aber ich habe mir gedacht, das müssten mehr hören als nur die 15 oder 20 Leute, die zu diesen Abenden immer kommen. Der beständige Kampf des Volkes Gottes, der Schlüsselvers, der uns begleiten wird, steht in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12, wo es heißt: alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Es geht mir heute um eine Einleitung. Bibelleser wissen, das wahre Wort Gottes ist ein Buch der Freude, der Ermutigung, der Hoffnung, der Stärke, des Trostes, der Weisheit und noch einiges mehr. Aber auch ein Buch des Kampfes, des Leidens und des Todes, um des Glaubens an die Wahrheit willen. Das hatte ganz am Anfang bereits begonnen und hört erst dann auf, wenn der Herr einen neuen Himmel und eine neue Erde geschaffen haben wird. Kleiner Quiz am Rande: wer war der erste Märtyrer der Menschheitsgeschichte? Fast. Bitte? Friedrich? Genau, Abel. Jesus bezieht sich, Matthäus 23, Vers 35, darauf, indem er sozusagen ein Donnerwetter, das ist jetzt meine Worte, damit auf die Pharisäer und Schriftgelehrten niederlässt. Das sagt er: damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels, des Gerechten. Und so weiter. Wer war der Letzte im Alten Bund? Der letzte Märtyrer im Alten Bund? Johannes der Täufer. Und der erste im Neuen Testament? Stephanus, genau. Das haben wir alle beieinander. Von Verfolgung war ja auch im 1. Thessaloniker die Rede. Kaum war Paulus fort, er musste ja fliehen, wie wir wissen, aus unserem Studium, ist über die jungen Christen eine gewaltige Verfolgung hereingebrochen. Und sie haben gemerkt, dass um Jesu Willen eben auch Leiden dazugehören. Dabei muss Verfolgung nicht immer religiös begründet sein. Es kann auch andere Gründe haben, zum Beispiel materieller Art. Ein Beispiel aus dem AT. Ahab und seine Frau Isabel lassen Naboth ermorden, weil er den Weinberg in der Nähe des Palastes nicht an den König verkaufen wollte. Im Neuen Testament, Apostelgeschichte 16, Paulus und Silas im Gefängnis, denn Paulus hatte den Wahrsagergeist der Frau ausgetrieben. Und damit haben diese Leute, also die Besitzer dieser Sklavin, ihre Einnahmequelle verloren. Dazu noch eine weitere Möglichkeit aus der Mission. Uns sind alle diese sogenannten Auka-Missionare bekannt. Diese 6 junge Männer, die glaube ich Anfang der 50er Jahre, die da in Ecuador ermordet wurden. Ihr Tod war interessanterweise kulturell bedingt. Die Einheimischen hatten nicht etwa die bessere Religion, sondern einfach nur Angst vor allen Neuen. Trotzdem sind natürlich diese Männer christliche Märtyrer, denn sie hatten ja vor, diesem Volk das Evangelium zu bringen. Welche Bedeutung hat also dieser Begriff Märtyrer? Einmal mehr bin ich dankbar für den Sprachschlüssel der Elberfelder Übersetzung. Und da ist dieses Wort im Grundtext Martys in der Einzahl und Martyres in der Mehrzahl. Die Bedeutung, das ist jemand, der Kenntnis und Wissen besitzt und deshalb etwas ans Licht bringen und bestätigen kann. Wenn wir jetzt so im Hintergrund uns vorstellen, eine Gerichtsverhandlung und da werden Zeugen aufgerufen oder eben auch wir, die wir um Jesu Willen oder für Jesus das Evangelium verkündigen und die Wahrheit sagen, also es geht um Zeuge sein, um Wahrheiten weiterzugeben. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Martyres sein, also meine Zeugen. Aber wir verstehen das heute eher so, es ist ein Christenmensch, der um seines Glaubens willen, den er bezeugt hatte und auch nicht bereit war zu verleugnen, getötet wurde. Ich habe gelesen, dass die Moslems diesen Begriff Märtyrer gerade auf den Kopf stellen. Denn da töten Gläubige, Moslems, Ungläubige. Bei den Christen ist es so, da töten Ungläubige Gläubige. Das heißt, ein muslimischer Selbstmordattentäter ist kein Märtyrer, sondern ganz einfach ein Mörder. Nun die große Frage, die uns heute Morgen beschäftigt, warum werden wir überhaupt verfolgt? Die eigentliche Ursache des Hasses kommt nicht von Menschen, sondern ist satanischen Ursprungs. Die bekannten Worte aus Jesaja 14 und Hesekiel 28 deuten auf den Fall Satans hin. Dass er diese Revolution überhaupt anzettelte, ist schon ein Zeichen seines unvorstellbaren Stolzes und seines Hasses gegenüber dem lebendigen Gott. Aber seit wann hat ein Geschöpf, selbst mit der einzigartigen Herrlichkeit und Macht eines Luzifers, so hieß er damals, Lichtträger, auch nur einen einzigen Stich gegen seinen Schöpfer? Das Scheitern dieser Revolution war also geradezu vorprogrammiert. Aber welch eine Schande für ihn und seine Komplizen in der Himmelswelt. Nach seiner endgültigen Niederlage durch den Tod und die Auferstehung Jesu wurde er und sein Gefolge aus dem Himmel gefegt. Sein Ziel aber, die Herrschaft über Gott, hatte er maximal verfehlt. Offenbarung Kapitel 12, Abvers 7 gibt uns einen Einblick. Und es entstand ein Kampf im Himmel, Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht und ihre Städte wurden nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt, wehe der Erde und dem Meer. Da ist nicht das Meer gemeint, also das Wasser, die Ozeane, sondern das Meer sind die Menschen. Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen, hat große Wut, denn er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Kurze Zeit und Wut deshalb, weil Satan sehr bald begriffen hatte, dass er aus dieser Nummer, die er da angerichtet hat, nie mehr, nicht in alle Ewigkeiten herauskommen würde. Deshalb war und ist seine allererste Priorität die, so viel wie möglich zu zerstören, allen voran eben Menschen und auch die Schöpfung. Hier muss ich mal eine Klammer aufmachen. Kleiner Exkurs am Rande. Und zwar früher musste ich eine Predigt vorbereiten am Samstagmorgen. Heute habe ich Wochenzeit. Und dieses Brüten, das muss ich euch sagen, das ist eine für mich sehr, sehr kostbare Angelegenheit. Und mir kam dieser Gedanke, warum eine Schöpfung und in dem Bruchteil einer Sekunde auch gleich die Antwort. Römer Kapitel 1. Die Frage ist, warum wird auch die Schöpfung von Satan angegriffen? Römer Kapitel 1, Vers 19, da heißt es, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft und auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Also, auch die Schöpfung ist Zeuge der Herrlichkeit Gottes. Meist ohne Ton, außer bei Unwetter. Heute Nachmittag ist großer Sturm vorausgesagt, da hören wir es auch. Trotz dieser ungeheuren Niederlage im Himmel ist es ihm gelungen, denselben rebellischen Geist in die Herzen der Menschen zu transportieren. Das sehen wir von Anfang an bis heute fortgesetzt. Viele unserer Zeitgenossen erheben sich gegen den allein wahren Gott und sein Wort. Ein Beispiel von vielen sehe ich in dieser Nacht- und Nebelaktion der Abstimmung zur Ehe für alle. Welch ein Akt der Rebellion gegen die Schöpferordnung Gottes. Welch ein Irrtum, welch eine Dummheit. Psalm 2. Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Das ist ein Dialog zwischen Gott und seinem Sohn. Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbinden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von den Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Soll heißen, hinweg mit diesem frommen Geschwätz, hinweg mit Ethik, Moral, Werden, hinweg mit dem Wort dieses Gottes. Aber einmal mehr wurde die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn im nächsten Vers heißt es, doch der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Im Neuen Testament wird es noch einmal auf verschärfte Art und Weise ausgedrückt. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, wird Gott ernten. hos sine bibelkendere. Jeg håber, vi slapper næsten alle. Denn was der Mensch sät, wird natürlich nicht Gott ernten, sondern er, der Mensch, wird es ernten. Das heißt also mit anderen Worten, in welcher Form auch immer sich Menschen gegen den allmächtigen Gott erheben, es wird immer zu einem äußerst treffsicheren Bumerang. Die Torheit, den Schöpfer außen vor zu lassen, kommt auf ihren eigenen Kopf zurück. Wir Christen, wir sind beauftragt, eben nicht dem Zeitgeist zu folgen, sondern die Wahrheit, die letztendgültige Wahrheit des Wortes Gottes zu verkündigen. Und für uns ist die Wahrheit, die wir zu verkündigen haben, greifbar geworden. Einmal in der Person Jesu, also personifizierte Wahrheit, wenn Jesus von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und als zweites durch sein Wort. Im hohepriesterlichen Gebet betet Jesus, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort, ich könnte auch sagen, die Bibel, ist die Wahrheit. Nur, wenn die Wahrheit gesagt wird, ist es gerade so, als wenn in einem dunklen Raum ein Licht angezündet wird. Es kommt die Unwahrheit, es kommt die Lüge ans Licht. Und das wird nicht akzeptiert. Deshalb der Hass dieser Welt auf die, die Wahrheit verkündigen. Zusammengefasst haben wir gesehen, der Hass der Welt gegen das Volk Gottes hat seine tiefste Ursache im Hass Satans gegen den lebendigen Gott. Da er ihm aber nichts anhaben kann, geht er auf das Eigentum des Herrn los. Seine Gemeinde, sein Volk und auch die Schöpfung, die die Wahrheit Gottes verkündigen. Nicht nur durch die ganze Kirchengeschichte hindurch wurden Menschen verfolgt, sondern auch im Alten Testament. Josef und seinen Brüdern, David durch Saul, wir haben gehört vorhin von der Erika, auch durch den Sohn Absalom, Elia von Ahab und Isabel, Jeremia, Daniel in der Löwengrube, seine Freunde im Ofen und so weiter und so weiter. Der Prototyp des Märtyrers ist aber ohne jeden Zweifel unser Herr und Heiland, Jesus Christus. In einem Brief, der aus Wien abgeschickt wurde im Jahre 177 nach Christus, da heißt es, Christus der treue und wahre Märtyrer. Stellt euch einmal vor, da ist niemand unter allen Religionsstiftern auf dieser Erde, der so eine Tat, so ein Beispiel vorweisen könnte. Christus hat in 3 Jahren seines Dienstes die reine Wahrheit verkündigt und musste dafür sein Leben lassen. Wenn Christen ihr Leben für diese Wahrheit des Evangeliums hingeben, folgen sie nur seinem Beispiel. Auch auf diesem Weg ist uns Jesus vorausgegangen und hat für alle, die ihm nachfolgen, alle Hindernisse beseitigt. Und er ist nicht nur vorausgegangen. Stellt euch einmal vor, ein Juwelier, der es nur mit Kunden haben, Multimillionäre und Multimilliardäre, über die Grenzen Europas hinaus bekannt, der hat ein Schmuckstück fast fertig, jetzt fehlt ihm aber ein einziger Stein, ein ganz besonderer Stein. Und er telefoniert mit Amsterdam, ihr wisst ja, die Hochburg, der Schleifer von Diamanten und so weiter. Und tatsächlich eines Tages ruft einer an und sagt, Sie, ich habe einen Stein für Sie. Der Juwelier sagt, ja prima, dann stecken Sie ihn doch gerade ins Kuvert, kleben eine Briefmarke drauf und sehen Sie zu, dass Sie es vor 17 Uhr in den Kasten kriegen, damit ich es morgen früh habe. Glaubt kein Mensch. Was wird der Juwelier machen? Er wird den nächsten Flug buchen, wird nach Amsterdam fliegen und vielleicht von einem Bodyguard beschattet diesen Stein persönlich abholen. Psalm 116, Vers 15, da heißt es, kostbar in den Augen Gottes ist der Tod seiner Heiligen. Johannes 14, Kapitel 13 war die Fußwaschung, die Ankündigung der Verleugnung des Petrus. Und die Jünger, die waren ziemlich durcheinander, denn sie wussten, die Worte, die Jesus gesagt hatte, nämlich seine Leidensankündigungen, die werden wohl jetzt bald wahr werden. Kapitel 14, Vers 1, da heißt es, Jesus hat es bemerkt und sagt, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Hier ist nicht die Entrückung gemeint, denn die hat ja bis zum heutigen Tag nicht stattgefunden. Die Worte an seine Jünger wurden vor 2000 Jahren gesprochen und bleiben so lange gültig, bis Christus tatsächlich die ganze Gemeinde heimholt. Jesus Christus ist uns also auch in Verfolgungen, Leiden und Sterben um der Wahrheit willen unser einziges Vorbild, indem er uns wie kein anderer vorausgegangen ist. Aber da ist noch eine wichtige weitere Frage, warum wir verfolgt werden. Muss denn das sein, könnte man fragen. All dieses Elend, die Gefangenen um Jesu Willen, die Trauer, die Angst, Tod und Tränen. Glauben wir nicht an den tatsächlich einzig wahren und vor allen Dingen allmächtigen Gott? Sind nicht die Feinde des Evangeliums auch Gras, das heute blüht und morgen verwelkt? Sind sie nicht Nichts in den Augen Gottes? Jesaja 40, Vers 15. Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waagschale. Siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Schläubchen. Und wir, die Gemeinde Jesus, sein Volk und Eigentum, wir stehen da wie die Deppen. Wir werden hier im Land wegen unseren antiquierten Überzeugungen nicht ernst genommen, sondern verlacht und verspottet. Und in anderen Ländern, wie wir wissen, verfolgt und getötet. Es scheint, dass wir auf der ganzen Linie verlieren. Die gute Nachricht ist, dem ist nicht so. Den tatsächlichen Sachverhalt finden wir in der Heiligen Schrift. Fakt ist, und das ist auch der Schlüsselvers, 2. Timotheus 3, Vers 12, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Bibelleser, die haben das vielleicht schon bemerkt, es gibt so rote Linien, die sich durch das ganze Buch ziehen. Zum Beispiel, ohne Buße keine Vergebung. Richtig ist, im Alten Testament wurde das anders gehandhabt, wenn man an die vielen Tieropfer denken. Und im Neuen Testament, so eure Sünden bekennt, ist der Treue und gerecht. Was unser Thema angeht, heißt es, ohne Sterben kein Leben, keine Frucht. Ohne Sterben kein Leben, keine Frucht. Johannes Kapitel 12 sagt Jesus aber antwortete ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und die Erklärung kommt im nächsten Vers. Vers 25, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst und bereit ist, es auch hinzugeben, das ist jetzt in Klammer, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wunderschön ist es im Alten Testament vorgeschattet, was Jesus da sagte, das bekannte Kapitel des leidenden Gottesknechtes. des Messias, Jesus Christus. Jesaja 53, er war verachtet, ein Mann der Schmerzen, ich zitiere nur stichwortartig, und mit Leiden vertraut, er wurde misshandelt, denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Also das heißt, er wurde getötet. Aber am Ende heißt es dann, um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Wir sehen, Frucht bringen ist das eigentliche Ziel des Leidens. Frucht bringen ist das eigentliche Ziel des Leidens und Sterbens. Johannes 15, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Im selben Kapitel, Vers 16, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Frage, Frucht bringen im Zusammenhang mit Leben lassen. Ist das nur für die, die um ihres Glaubens willen getötet wurden und noch werden? Tatsache ist, dass viele an den Herrn hingegebene Männer und Frauen friedlich in ihren Betten gestorben sind. Was ist dann mit ihnen? Ich habe das Wort hingegeben erwähnt und das ist auch der Schlüssel. Ob in einem freien Land oder unter Verfolgung an Christus ganz ausgeliefert sein, ihm ganz zu gehören, von Herzen seinen Willen tun zu wollen, ist für jeden möglich und damit ist auch ein fruchtbares Leben garantiert. Auch hier ist uns Jesus Christus im Garten Gethsemane ein Vorbild, wo er sagte, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Die persönliche Bereitschaft zu dieser Ganzhingabe hängt von der Beantwortung einer weiteren Frage ab. Was bedeutet dir, was bedeutet mir, Gott der Vater, Jesus Christus, mein Heiland und Erlöser und Gott, der Heilige Geist, mein Beistand? Ist er im Vergleich zu dieser Welt mit allem, was sie bietet, viel, viel herrlicher, viel gewaltiger? Dass alles daneben, auch mein eigenes Leben, geradezu kümmerlich erscheint. Und diese Frage solltest du dir unbedingt stellen als Vorbereitung auf Verfolgung. Paulus hat sich diese Frage gestellt und die Antwort lesen wir in Philipper Kapitel 3. Aber was immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Das ist die Antwort des Paulus. Wenn euch diese Einstellung des Paulus schwerfällt oder ihr euch noch nie Gedanken darüber gemacht habt, aber vor allen Dingen schwerfällt, dann gebe ich euch einen Rat, dass ihr bei Christus anfangt zu denken, nicht bei euch selbst. Und zwar mit der Frage, wie wertvoll muss ich in den Augen Jesu gewesen sein, dass er auch für mich mein Leben gelassen hat. Wir haben also gesehen, der Hass dieser Welt gegenüber dem Eigentum Gottes hat seinen Ursprung im Hass Satans gegen den lebendigen Gott. Aber da er ihm nichts anhaben kann, überschüttet er Gottes Volk und seine Schöpfung mit seiner Wut und mit seinem Zorn. Als zweites, Christus schickt uns nicht einfach wie Schafe mitten unter Wölfe, sondern er ist uns als Vorbild vorausgegangen und er begleitet uns. Das dritte, Frucht bringen ist das oberste Gebot. Wir erreichen das, indem wir unser Leben an ihn, unseren Erlöser, hingeben. Zuerst unseren Eigenwillen, unser Ich, aber auch das physische Leben für die, die dazu berufen sind. Und das vierte, Leiden und Sterben um der Wahrheit willen ist ein normaler Tatbestand im Plan Gottes für seine Gemeinde und normal auch für uns Christen heute. Amen.